Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Im langweiligsten Case wird es eine Seitwärtsbörse mit der Chance mit dem Ausbruch nach oben für Europa. Aber es kann halt auch mehr passieren. Deswegen ist es gut, die Sicherheit an Bord zu haben.
Fondsinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest.
Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
Willkommen beim Börsenradio, Andi Groß hier. Thomas, ein Thema, das die Börsenwelt in Atem hält, wie das weltumfassende Satellitennetz von Starlink. Das ist der Börsengang von SpaceX. Am Freitag ist das Ganze geplant. 1 Milliarde Aktien für Elon Musk, wenn er es schafft, 1 Million Menschen auf dem Mars anzusiedeln. Also dieser Mann hat definitiv keinen Minderwertigkeitskomplex. Warum rennen ihm die Anleger offensichtlich wieder die Bude ein?
In erster Linie, weil sie es müssen. Der Tech-Markt ist ja sowieso sehr konzentriert in den USA und weltweit. Und keiner, der jetzt im Tech-Bereich positioniert ist, was ja fast alle sind, kann sich's erlauben, nicht irgendwie dabei zu sein. Normalerweise IPOs laufen ja auch erstmal ganz gut. Aber der zweite Treiber ist natürlich die passive Industrie. Es gibt inzwischen mehr passive Fonds als aktive Fonds, also zumindest was das Outstanding angeht in den USA. Und die Indizes nehmen automatisch SpaceX ja auf. S&P hat glücklicherweise aus meiner Sicht entschieden, das erst in einem Jahr zu machen, was regelkonform ist. Aber die Nasdaq, wo SpaceX ja auch den ersten Kurs haben wird, am Freitag, die wird Anfang Juli bereits schon aufnehmen. Und ich habe heute Morgen einen Analysten gehört, der hat gesagt, es macht rund 30% des Free Floats aus. Also diese passive Zwangsaufnahme, also nochmal für die Zuhörer, sie sind in einem Nasdaq-ETF investiert. Anfang Juli wird SpaceX mit seiner großen Gewichtung dann reingenommen. Und dann wird automatisch im ETF wird SpaceX reingekauft und andere Werte werden entsprechend verkauft. Und das macht bei den Indizes, die jetzt sofort umstellen, 30% des Free Floats aus. Das ist also richtig massiv viel. Und ja, die andere Frage ist, warum macht er es gerade jetzt und warum kommt danach OpenAI etc.? Weil es offensichtlich ein gutes Level ist, um Geld reinzuholen.
Also man nutzt die gute Stimmung an der Börse, auch diesen Tech-Hype, um ordentlich Kasse zu machen.
KI braucht ja unglaublich viel Geld für die Rechenzentren, für die Energiebereitstellung etc. Und jetzt findet gerade ein Wettlauf statt. Wer macht das Rennen? Also wer wird am Ende der beste KI-Provider sein? Die Unternehmen brauchen unglaublich viel Geld. Bis jetzt haben sie sich vorwiegend über Private Equity finanziert, aber das geht jetzt nicht mehr so leicht. Im Private Equity gibt es ja auch immer wieder Warnungen, zum Beispiel im Softwarebereich, dass vielleicht nicht alle Deals so gut laufen. Und deswegen kommen sie jetzt an die Börse, weil für das gigantische Volumen, was sie an Geld brauchen, und davon ist der erste IPO, den sie machen, jetzt ja nur ein kleiner Teil. Die können ja dann, wenn sie erstmal an der Börse sind, immer wieder aufstocken, Geld aus der Börse ziehen. Also das, was dafür jetzt ansteht für diese KI-Revolution, das Volumen kann man besser von der Börse oder kriegt man schneller von der Börse. Erst recht, wenn es inzwischen, was es früher nie gab, so viele passive Investoren gibt, die ungefragt eigentlich die Aktien dann kaufen müssen.
Also im Klartext, man hat die Börsenregeln geändert. Ist das letztendlich auch ein Lex Elon Musk?
Auf jeden Fall. Also beim Nasdaq war sicherlich der Deal, ich komme an die Nasdaq, aber wo soll er schon sonst hingehen mit seinem Tech-Unternehmen? Aber im Gegenzug komme ich schneller in den Index rein. Und beim S&P 500 hat es nicht so funktioniert. Ja, aber das ist genau der Fall und das sehe ich auch eher kritisch. Weil es gibt ja einen Grund, warum die Indizes oft erst viel später, zum Beispiel S&P nach einem Jahr aufnehmen. Die Unternehmen sollen erstmal ein Jahr reporten, erstmal ein Jahr Zahlen vorlegen, erstmal ein Jahr vom Markt beobachtet werden, bevor sie dann in den Index aufgenommen werden. Das finde ich absolut vernünftig. Aber hier ist das Vertrauen an Herrn Musk anscheinend so groß, dass man gesagt hat, oh, das geht schon in kürzerer Zeit, Anfang Juli können wir das schon an der Nasdaq machen. Und ja, die Anleger müssen dem folgen. Und by the way, nicht nur die Anleger. Es gibt ja nicht nur Privatinvestoren oder auch die in ETFs investiert sind. Es gibt ja auch sehr viele Institutionelle, die als Benchmark zum Beispiel den Nasdaq 100 haben und jetzt gar kein börsennotiertes Vehikel gekauft haben. Auch die müssen alle umschichten.
Also wenn man es ein bisschen größer zieht, KI oder auch Tech, diese Welle rollt ja weiter, offensichtlich ungebremst und nimmt noch weiter Fahrt auf. Gibt es da keinen Einspruch? Gibt es da keine Bedenken?
Natürlich. Also es gibt ja zum Beispiel von Anthropic die Bedenken, die Modelle so weiterzugeben und zu veröffentlichen. Sie haben jetzt ein neues Modell in einer abgemilderten Form an den Markt gebracht. Sie weigern sich auch, US Government die Daten zu geben, etc. Es gibt Bedenken noch und nöcher. Aber das hält die Wall Street nicht auf, das jetzt zu fahren. Und wir merken es ja auch selber im Alltag. Die KI nimmt ihren Raum ein und die wird immer mehr Raum einnehmen. Das ist nicht zu verhindern. Ob wir das jetzt persönlich gut finden oder nicht, es wird sich so oder so durchsetzen.
Und auch aus Anlegersicht, ich meine, die Bewertungen, die haben ja ein Level erreicht. Also bei SpaceX spricht man ja nicht mehr vom Kurs-Gewinn-Verhältnis, weil sie keinen Gewinn machen, sondern das 100-fache oder 200-fache des Umsatzes, je nachdem, welche Zahlen man nimmt. Wie soll sich das rentieren?
Wir haben das ja schon ein paar Mal gesehen in den Zyklen. In so einer Phase ist es klar, dass nicht alle überleben werden. Einige werden am Ende ganz groß sein. Wir wissen nicht, welche. Und so eine Phase übertreibt eher am Anfang und unterschätzt eher, was die langfristigen Folgen geht. Also übertreibt jetzt zum Beispiel eher in den Semiconductor-Aktien und unterschätzt eher, was das eigentlich langfristig für ganz andere Bereiche bedeutet, wenn diese Technologie sich durchsetzt. Es gibt viele, viele Kommentatoren an der Wall Street, die sagen, wir sind in der Blase drin, was die Technologiewerte angeht. Der Widerspruch dagegen ist immer, wieso, die verdienen doch jetzt schon Geld und der Cashflow ist doch da und das ist doch alles real. Dann ist trotzdem die Frage, werden sie die nächsten 20 Jahre oder 30 Jahre oder was immer der Multiplier ist, auch genauso viel Geld verdienen wie heute, wenn die Margen erstmal runterkommen, wenn auch erstmal andere wieder in der Lage sind, diese Chips herzustellen. Also viele sagen, es sind in der Blase, andere wiederum sagen, nein, das ist alles gerechtfertigt. So oder so zeigt die Volatilität, dass der Markt jetzt auch mit den IPOs, die kommen, auf jeden Fall ein Plateau erreicht hat, wo es volatil wird und wo auch eine Korrektur jederzeit starten kann.
Drehen wir das Themenrad ein bisschen weiter, schauen die Notenbanken an, EZB diese Woche, Fed nächste Woche. Was bedeutet das für die Wirtschaft? Was bedeutet das für die Banken? Was bedeutet das für die Börsen?
Ja, für die Börsen ist es nicht so gut. Steigende Zinsen mögen die Börsen nicht. Die EZB wird ja morgen tagen und Market Consensus ist 25 Basispunkte, gehen die Zinsen nach oben. Das ist nicht schlimm. Wir kommen von einem sehr niedrigen Niveau. Durch den Iran-Konflikt sind die Rohstoffpreise gestiegen etc. Die EZB muss das machen, sonst ist sie nicht glaubwürdig. Interessanter wird es nächste Woche, wenn Herr Warsh das erste Mal die Fed-Sitzung leitet, denn Herr Trump will ja von ihm niedrige Zinsen haben. Er kann aber mit dem starken Arbeitsmarktbericht, den wir zuletzt bekommen haben, und heute bekommen wir auch noch mal Inflationszahlen, die könnten über 4% sein, kann er unmöglich nächste Woche die Zinsen senken. Also das wird, der Markt geht nicht davon aus, im Gegenteil. Der Markt geht eher davon aus, dass die Zinsen steigen. Das macht die Zinskurve steiler. Also wir haben jetzt 30 Jahre Zinsen in den USA über 5% wieder. Und das ist natürlich wiederum eine Belastung für die Tech-Werte, weil die zukünftigen Gewinne werden abdiskontiert mit diesen höheren Zinsen, sind also im Prinzip weniger wert. Und es ist natürlich auch eine attraktive Alternative, jetzt mal aus Tech-Werten ein bisschen rauszugehen und dafür eher vielleicht die Longbonds zu kaufen, wo ich ja sicher 5% habe, wenn ich die 30-Jährigen nehme. Oder 4,5, wenn ich die 10-Jährigen nehme. Was die Banken angeht, übrigens interessant, die profitieren eher von der steileren Zinskurve. Und da gibt es einen Link zu den europäischen Aktienmarkt, weil der europäische Aktienmarkt ist extrem bankenlastig, wenig Tech, aber sehr viele Banken haben auch eine super Rallye gelaufen. Aber diese Rallye könnte weitergehen, wenn die Zinskurve stärker wird. Und die Banken sind auch meines Erachtens Unternehmen, da wird nie drüber geredet am Markt, die sehr schnell Profitabilitätsgewinne haben können durch KI. Ist doch logisch. Sehr viel, was in der Bank gemacht wird, ist reine Administration. Wenn man das mit KI verschlanken kann, hat man Produktivitätsgains. Also insofern wäre das zum Beispiel etwas, was in so einem diversifizierten Portfolio auch für europäische Aktien sprechen würde.
Schauen wir noch kurz bei den geopolitischen Risiken vorbei. Ja, fast frei nach Erich Maria Remarque. Nichts Neues in dem Fall im Osten.
Naja, es gibt laufend neue Tweets und dann wird ein Helikopter abgeschossen, es passiert laufend was, der Markt hört nicht mehr so richtig hin. Also selbst wir gucken eigentlich nur noch auf den Ölpreis, auf den Brennölpreis. Da weiß ich ungefähr, wo gerade dieser geopolitische Konflikt mit dem Iran ist. Und ich gucke inzwischen auch nicht mehr auf den Frontmonth, also jetzt den Juni-Verfall, sondern auf die Kurve, auf September und Dezember. Und was sehe ich in dieser Sekunde? Juni ist bei 91 Dollar, September ist bei 89 Dollar und Dezember ist bei 85 Dollar. Der Markt geht davon aus, dass dieser Iran-Konflikt noch ein bisschen anhält, aber es dann irgendwann ein Agreement geben wird und das Öl auch wieder fließen wird. Und insofern ist das jetzt im Moment, in dieser Sekunde, glaube ich, nicht die Megabelastung für die Märkte. Aber es sorgt halt immer wieder, du hast vorhin im Vorgespräch auch gesagt, der Markt ist gestern, der DAX ist 300 Punkte gefallen. Ja, von mir, ich war davor, ich habe es gesehen. Ja, das war halt genau diese Meldung von Herrn Trump, dass ein Helikopter abgeschossen worden ist. Ne? Sich danach wieder jetzt ein bisschen erholt. Der andere große, für Europa viel wichtigere geopolitische, ja, man kann nicht sagen wichtiger, weil wir sind rohstoffabhängig, aber ebenfalls bedeutende geopolitische Konflikt ist natürlich Ukraine, der Ukraine-Konflikt. Und da fällt zumindest mir auf, ich weiß nicht, wie es dir geht, Andi, dass die Ukraine in letzter Zeit unverschämt erfolgreich ist, hinter den Frontlinien Versorgungswege etc. zu treffen. Und ich finde, da ist eine neue Dynamik in diesen Konflikt reingekommen, vollkommen überraschend. Und das könnte auch nochmal ein spannendes Thema werden für diesen Sommer. Da könnte vielleicht mehr Positives jetzt aus unserer Sicht in Richtung Frieden passieren, als wir uns das vorher vorgestellt haben.
Also ich würde mir das verständlicherweise wünschen, ja, nicht nur aus börsentechnischer Sicht, sondern auch aus menschlicher Sicht. Was siehst du, wenn du einen DAX anschaust momentan oder auch noch breiter gefasst die europäischen Indizes?
Der DAX ist leider wieder der Verlierer diesen Monat. Ist leider ziemlich schlimm, -3,5%. Der Monat ist ja noch gar nicht so alt. Wir sind mal wieder an der 100-Tage-Linie ziemlich genau drauf. Der DAX ist gerade bei 24.233 und genau da ist auch die 200-Tage-Linie. Ist für uns im Fonds eine interessante Range, weil wir verdienen ja die Absicherungskosten unter anderem, indem wir Seitwärtsprämien einnehmen. Und da müssen wir ungefähr ein Gefühl dafür haben, wo bewegen sich die Indizes? Wir machen die Seitwärtstransaktionen ja vorwiegend auf dem DAX und Eurostoxx 50, weil wir dort sehr nahe Verfälle haben. Also der nächste ist jetzt am Freitag und dann den Freitag danach. Und ja, wir nähern uns diesen 24.000 Punkten, wo die 100er, 200er Tage, wo alles eigentlich ein bisschen drüber zusammenkommt. Und das ist genau die Range, die auch im Sommer vielleicht halten könnte zwischen 24.000 und 25.500. Wenn man sich den DAX die letzten 12 Monate anguckt, dann haben wir uns auch relativ dieser Range bewegt. Also sollte das alles im positiven Tenor jetzt die nächsten 2 Wochen über die Bühnen gehen, positiv bedeutet, dass einfach nur das passiert, was erwartet ist zurzeit, dann könnte es sein, dass die 24.000 im DAX halten.
Das Jahr ist fast halb rum, Halbzeit dann auch für deinen Fonds. Wie sieht's aus?
Es könnte immer mehr sein, aber wir sind zufrieden. Wir sind so um die 4% in der E-Tranche. Würden wir das verdoppeln bis Jahresende, wäre es 8%, wäre ein so sehr gutes Jahr. Für einen abgesicherten Fonds mit einer sehr niedrigen Volatilität, der natürlich auch die ganze Zeit diese massiven Absicherungskosten mit sich rumträgt, ist es meines Erachtens ein gutes Ergebnis. Wir sind auch von der Strategie im Moment meines Erachtens ganz okay unterwegs. Wir sind ja jetzt schon wieder im Stoxx Europe 600. Der ist so gerade bei 616 Indexpunkten. Wir sind in der Absicherungszone drin, die startet inzwischen bei 623,57. Also wir sind da drin. Das heißt, unsere Aktienquote nimmt automatisch durch die Wirkung der Absicherungsoptionen ab. Und innerhalb dieser Range finden wiederum Transaktionen statt, wo wir einfach diese verrückten Tagesmoves, die wir haben, versuchen abzuschöpfen. Und es läuft in der Summe ganz gut. Nichtsdestotrotz werden wir in diesem Sommer sehr habacht sein. Das war bis jetzt ein sehr schwieriges Jahr mit vielen ungeklärten Vorgängen an der Börse. Zum Beispiel, warum die Börse plötzlich hochgegangen ist, als der geopolitische Krieg in dem Iran immer mehr eskaliert ist, etc. Und es wird, glaube ich, auch im Sommer jetzt sehr, sehr anspruchsvoll sein. Also wir müssen sehr, sehr, sehr genau hinschauen und aufpassen jeden Tag. Es ist im langweiligsten Case wird es eine Seitwärtsbörse mit der Chance mit dem Ausbruch nach oben für Europa. Aber es kann halt auch mehr passieren. Deswegen ist es gut, die Sicherheit an Bord zu haben. Aber jeder Tag ist an der Börse im Moment ein neuer Tag mit neuen Chancen und leider auch Risiken.
Der TIM-Invest Europa Plus Fonds. Der Fondsinitiator Thomas Timmermann. Danke dir.
Ich danke dir, Andi.
Das war Fondsinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com mit 2 M.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.